Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin.
Chocolate rain, Schokoladenregen. Das erinnert ein wenig an den Schokoladenbrunnen im Schokoladenmuseum in Köln. Chocolate Rain bezeichnet aber auch etwas anderes. Als Tay Sunday den Titel 2007 erstmalig auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, prangerte er damit den systematischen Rassismus gegen Afroamerikaner an. Der Song wurde inzwischen millionenfach aufgerufen. Den bitteren Beigeschmack von Schokolade ahnt kaum einer, der sich den süßen Schmelz auf der Zunge zergehen lässt. Im Grunde ist es der Geschmack von Kolonialismus, Sklaverei, Rassismus und Kinderarbeit. Dass es auch anders geht, erfahren Sie jetzt von Andrea und Justin Westhoff.
Belysium steht an der Tür zu dem kleinen Laden in Berlin-Mitte. Drinnen ein hübscher, altmodischer Holztresen, ein paar Regale und Glasvitrinen voller Köstlichkeiten.
Im Jahr machen wir etwa 10.000 Tafeln Schokolade. Wir machen auch Trüffel, ja, aus der Schokolade mit Sahne und auch ein bisschen Alkohol. Wir verkaufen im Grunde genommen auch unsere Bohnen, sowohl roh als geröstet, den Kakaoschalentee natürlich. Und geriebene Schokolade, um Trinkschokolade zu Hause herzustellen.
Erzählt Geschäftsführerin Katharina Zeilinger. Über einige Stufen gelangt man in eine kleine Küche, in der ein paar Maschinen leise brummen.
Es ist nicht nur ein Laden, sondern auch eine Manufaktur. Wir stellen hier alles vor Ort her. Das Erste, was mit den Bohnen passiert, sie werden geröstet. Dann werden sie geknackt, also zerkleinert und geschält. Um Schokolade zu machen, beschäftigt man sich nur mit dem Innenteil der Kakaobohne, sogenannten Nips.
Die füllt ihr Kollege Marius Schropp gerade in eine Conchia-Maschine. Je nach Sorte kommen noch Zucker und etwas Kakaobutter dazu.
Das wird dann 10 Stunden lang gemahlen und gleichzeitig legt sich die Butter um alle Oberflächen und es gibt so eine schöne einheitliche Masse. Dann kommt sie in die Temperiermaschine und die schmilzt auf. Es gibt keine Kristalle mehr. Ich kann das hier auf dem Tisch liegen lassen, fest, stabil. Ich nehme es in den Mund und es schmilzt zart vor sich hin.
So schmeckt das Leben. Die zarteste Versuchung. Rendezvous der Sinne. Bitter wird es erst, wenn das letzte Stück gegessen ist. Schokolade, ein kleines Stück vom großen Glück.
Aber nicht für alle Menschen. Das will ein Videoclip der Kampagne Make Chocolate Fair zeigen, in dem der Weihnachtsmann inmitten einer fröhlichen Kinderschar plötzlich zum schokoladenbeschmierten Monster mutiert.
Finden Sie das gruselig? Ein Weihnachtsmann, der Kindern die Schokolade weg isst? Wirklich gruselig ist, dass heutzutage Kinder unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Kakaoindustrie schuften müssen.
Make Chocolate Fair gehört zum Encota-Netzwerk, in dem sich viele Initiativen zusammengefunden haben, die durch Information und Aktionen Verbraucher aufrütteln wollen. Johannes Schorling hat hier insbesondere unseren Schokoladenkonsum im Blick.
Wir setzen uns schon seit Jahren dafür ein, die Lebensbedingungen von Kakaobauern und Bäuerinnen in Westafrika zu verbessern. Dafür wäre zentral, dass Schokoladenhersteller, also Unternehmen wie zum Beispiel Mars, Nestlé, Ferrero oder Lindt, deutlich höhere Kakaopreise zahlen. Und natürlich sehen wir auch die Regierung von einem Land wie Deutschland in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Unternehmen sich weltweit an die Menschenrechte halten.
Denn was uns das Weihnachtsfest und viele andere schöne Momente versüßt, hat zwar eine lange und faszinierend exotische, aber auch bittere Geschichte, die in Lateinamerika beginnt. Schon vor über 3000 Jahren haben die in Mexiko lebenden Olmeken den Kakaobaum kultiviert und aus den länglichen melonengroßen Früchten ein Getränk zubereitet, das sie Kakawa nannten.
Kakao hat dann in verschiedenen amerikanischen Hochkulturen eine sehr große Rolle gespielt, zum Beispiel bei den Maya und später auch bei den Azteken. Kakao galt dort als Speise der Götter, dessen Genuss nur hohen Würdenträgern erlaubt war. Kakao wurde auch als Zahlungsmittel verwendet und Kakao war auch wichtig für religiöse Rituale als Opfergabe für die Götter.
1521 bringt der Eroberer des Aztekenreiches Hernando Cortés die Kakaobohnen erstmals nach Europa an den spanischen Hof. Anfangs allerdings mag man dort die heißgetrunkene Schokolade überhaupt nicht.
Der Begriff Schokolade geht auf das Wort Chocoatl zurück, bedeutet übersetzt bitteres Wasser, so haben die Azteken damals das Kakaogetränk genannt und das verweist auch darauf, dass Kakao ursprünglich ungesüßt getrunken wurde, damals vor allem mit Chili oder auch mit Vanille gemischt.
Erst durch die Zugabe von Zucker und orientalischen Spezereien wie Zimt kommen die Europäer auf den Geschmack, jedenfalls die, die es sich leisten können.
Kakao war zuerst ein Statussymbol für die Aristokratie. Es hat dann Mitte des 17. Jahrhunderts die erste Schokoladenstube in London eröffnet, sodass auch Nichtadelige Zugang zu dem Kakaogetränk bekommen haben. Und Kakao hat sich immer mehr entwickelt zu einem Nahrungsmittel für breitere Bevölkerungsgruppen. Und nicht nur das, Kakao wurde auch zu medizinischen Zwecken dort eingesetzt. Kakao galt generell als Kräftigungsmittel und wurde auch als Aphrodisiakum empfohlen.
Im 18. Jahrhundert steigt die Nachfrage nach Kakao in Europa immer mehr und kann durch die Plantagenerträge in den lateinamerikanischen Kolonien nicht gedeckt werden.
Es wurden ja im Zuge der kolonialen Eroberungen bis zu 90% der indigenen Bevölkerung in den Amerikas ausgelöscht durch Krankheiten, die aus Europa eingeschleppt wurden. Dadurch gab es einen zunehmenden Bedarf nach Arbeitskräften und dann wurden zuerst mindestens 12 Millionen Sklaven aus Afrika in die Amerikas gebracht. Und Kakao war also eines von diesen Produkten, die in diesen transatlantischen Sklavenhandel eingebunden waren. Weil der Bedarf nach Kakao immer weiter zugenommen hat, haben die europäischen Kolonialisten den Kakao dann auch nach Afrika gebracht und dort angebaut.
Jetzt, Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der zunehmenden Industrialisierung, beginnt die eigentliche Schokoladengeschichte. Es werden verschiedene Maschinen konstruiert, mit denen sich Kakao und Zucker besser vermengen lassen. 1846 geht die erste Eintafelanlage in Betrieb und 1875 gibt es die erste Milchschokolade.
In dieses Jahrhundert fällt auch die Zeit, in der Deutschland verstärkt in den Kolonialismus eingestiegen ist. Deutschland hat ja damals seinen Platz an der Sonne, wie das genannt wurde, eingefordert, hat angefangen, in Afrika verstärkt Kolonien zu erwerben. Dazu gehört zum Beispiel Kamerun, auch das heutige Namibia, das damals Deutsch-Südwestafrika war und es gibt von dort Berichte über extrem schlechte Arbeitsbedingungen und Gewalt.
Aber davon nimmt im Wilhelminischen Kaiserreich kaum jemand Notiz. Im Gegenteil, sagt Dr. Silke Hackenesch vom Historischen Institut der Universität Köln.
Weil es eher darum ging, auch so eine weiße Überlegenheit zu demonstrieren, was für ein Reichtum aus den Kolonien abgeschöpft werden kann, indem man sich dieses Gebiet unterwirft und auch die Menschen dort unterwirft. Also die Firma Stollwerk hat dann die deutsche Kolonialschokolade auf den Markt gebracht, wo dann auch ganz klar nicht nur Schokolade verkauft wird, sondern auch die koloniale Vision sozusagen.
Und die wird mit massiver Werbung unters Volk gebracht.
Zum Beispiel durch die Stollwerk-Schokoladenautomaten in unzähligen Bahnhofshallen, die zu jeder Tafel Sammelbilder mit fröhlichen Szenen von den kolonialen Plantagen enthielten. Oder durch die Firma Trumpf, die 1925 auf einem Reklameschild eine schwarze Frau zeigte, die kniend eine Schale voller Schokoladentafeln präsentiert. Und natürlich durch den Sarotti-Mohr, die kleine schwarze Figur mit Turban und Pluderhosen, die im Laufschritt Schokolade auf einem Tablett serviert.
Das Logo der Berliner Firma Sarotti entsteht erst 1918, im damals ausgehenden Kolonialzeitalter, und soll den Schokoladenkonsum nach dem Ersten Weltkrieg wieder ankurbeln. Das alles vor dem Hintergrund der immer stärker werdenden Angst vor dem schwarzen Mann.
auch als Gegenentwurf zu den Aufständen der Herero Nama in Namibia. Also hier ist dann eine Figur, die ist desexualisiert, die ist kindlich, die ist harmlos, glücklich dienend und somit auch ein Gegenentwurf zu widerständigen Kolonialisierten.
Obwohl es schon seit den 1960er Jahren Kritik an der kolonialen Saurotti-Figur gibt, wird sie erst 2004 verändert. Aus dem Moor wird nun ein goldener Magier der Sinne, der anstatt ein Tablett zu tragen, jetzt Sterne in die Luft wirft. Und prompt gibt es zahlreiche Proteste. So heißt es in Internetkommentaren:
Der Saurotti-Moor ist doch einfach nur ein Markenzeichen. Ist ein Hund auch beleidigt, wenn man kalter Hund sagt? Zum Schluss kennt sich keiner mehr aus. Traditionen verschwinden und damit kulturelle Entwicklungen.
Die Gleichsetzung von Schwarz und Schokolade scheint irgendwie evident, natürlich. Davon mag die Werbung bis heute nicht lassen, meint Silke Hackenesch, die lange dazu geforscht hat.
Zu Weihnachten 2015 warb Müllermilch für seine Kakao-Variante mit einer schwarzen Frau im Pin-Up-Girl-Stil der 50er Jahre. Sharon Sheila Schoko bedeckt ihre nackten Brüste nur mit einem großen Stück Schokolade.
Aber es gehört dezidiert zur kolonialen Geschichte, dass Schokolade für Exotik und vor allem für Erotik steht. Als dunkler, heißer Trank wurde sie von Beginn an in Europa als Aphrodisiakum gesehen.
Am französischen Hof beispielsweise gibt es dann Quellen, die davon berichten, dass Madame so und so so viel Schokolade getrunken hat, also heißen Kakao getrunken hat, dass sie ein schwarzes Baby geboren hat. Und ich glaube, was wir hier haben, ist eine Sexualisierung von Schokolade oder Schokolade als etwas sehr Sinnliches. Und das bietet sich dann an, weil auch schwarze Menschen schon auch historisch hypersexualisiert worden sind.
Das führt zum Teil in absurde Zusammenhänge, wie Silke Hackenesch an einem Beispiel zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 erklärt.
Da gab es einen Werbespot mit Dede Drogba, der hat für die ivorische Nationalelf gespielt und ist gleichzeitig auch Kakaobotschafter seines Landes. Und da kam eine Schokolade auf den Markt, Le Chocolat du Planteur. Und in dem Fernsehwerbespot, da ist Dede Drogba augenscheinlich unbekleidet und dribbelt mit einem Fußball. Und durch den Kontakt mit seinem Körper wird der Fußball selber zur Schokolade und zerspringt am Ende in 1000 Schokoladenstückchen. Und so ein Close-up auf Drogbas Gesicht offenbart dann auch, dass ihm keine Schweißtropfen runterlaufen, sondern Schokoladentropfen. Das ist dann wirklich nochmal im wahrsten Sinne des Wortes eine Verkörperung von Schwarzsein und Schokolade.
In den USA hat diese Verkörperung von Schwarzsein und Schokolade auch noch eine andere Entwicklung genommen. Viele Afroamerikaner in den USA bezeichnen sich nicht als Black, sondern mit den unterschiedlichsten Schokoladenfarben, Milk oder Dark Chocolate, Karamell oder Brown. Außerdem wird der Begriff Schokolade auch in politischen Zusammenhängen bewusst zur Selbstbeschreibung benutzt, sagt Silke Hackenesch.
Gerade in den 70ern, also so vor dem Hintergrund der Black Power Bewegung, aber auch vor dem Hintergrund der sogenannten Ghettoisierung, wird Chocolate City zu einem Schlachtruf. Das verweist schon auf eine politische, kollektive Identität, die einen gemeinsamen historischen Kern hat.
Und dieser Kern ist die gemeinsame koloniale Geschichte, vor allem die Sklaverei.
Die Spuren des Kolonialismus, die können wir im Kakaoanbau bis heute beobachten,
sagt Johannes Schorling von der Kampagne Make Chocolate Fair. Obwohl die Kolonialherrschaft weltweit Mitte des 20. Jahrhunderts zu Ende ging, gibt es im Zuge der Globalisierung gerade bei Konsumgütern wie Kakao weiterhin eine rohstofforientierte Kolonialwirtschaft.
Denn heute ist es so, dass sowohl die Kakaoverarbeitung als auch die Schokoladenherstellung jeweils von wenigen transnationalen Großkonzernen beherrscht wird, die ihren Sitz in Europa oder den USA haben. Dort wird Schokolade auch hauptsächlich konsumiert, während viele Kakaobauern in Westafrika noch nie eine Schokolade gegessen haben.
Schlimmer noch. Häufig müssen nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder unter schwersten Strapazen für unseren Schokoladengenuss schuften. Alexander Göbel, von 2012 bis 2015 ARD-Korrespondent für Nord- und Westafrika, hat mehrfach über die Kakaoproduktion in der Elfenbeinküste berichtet, das neben Ghana Hauptlieferant für den weltweiten Schokoladenkonsum ist.
Matisse wuchtet einen braunen 50-Kilo-Sack mit Kakaobohnen vom Rücken und wirft ihn auf eine riesige schwarze Plastikplane. Er atmet schwer, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Hier im Regenwald der Elfenbeinküste ist es feucht und heiß, sicher 30 Grad.
19 ist Matisse angeblich. Aber was Alexander Göbel sieht, ist ein Kind, höchstens 13 Jahre alt.
Ich habe oft schlimme Rückenschmerzen von den schweren Säcken. Wir arbeiten hier immer von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Pausen gibt es keine. Entweder ich schleppe Säcke mit Kakaobohnen oder ich bin im Wald. Dann helfe ich beim Spritzen der Bäume oder bei der Ernte. Dann sammle ich Kakaofrüchte auf und trage sie in Säcken aus dem Wald.
Leon Adagra, der als Landwirtschaftsberater durch die Kakaoanbaugebiete der Elfenbeinküste reist, kennt noch schlimmere Schicksale.
Die Kinder verletzen sich mit den scharfen Macheten bei der Arbeit. Ein Junge, 10 Jahre alt, der beste Schüler seiner Klasse, der hatte sich bei der Kakaoernte ins rechte Bein gehackt, dann hat sich die Wunde entzündet. Die Eltern hatten kein Geld für einen Arzt, die Wunde heilte nicht und der Junge kann heute nicht mehr laufen. Er rutscht nur noch auf dem Boden herum und sitzt zu Hause. In die Schule geht er nicht mehr.
An der Situation hat sich seither kaum etwas geändert. Obwohl die großen Schokoladenunternehmen schon vor fast 20 Jahren das Harkin-Engel-Protokoll unterschrieben und damit versprochen haben, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit abzuschaffen, arbeiten heute weiterhin etwa 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen. Eine Studie von 2015 hat sogar gezeigt, dass die Zahl eher zunimmt. Denn auf dem Weltmarkt wird für eine Tonne Kakao nur halb so viel bezahlt, wie die Bauern bräuchten, um ihre Familien zu ernähren und die Plantagen zu pflegen. Die Manufaktur Belysium in Berlin-Mitte zum Beispiel bietet nicht nur qualitativ gute, sondern unter guten Bedingungen produzierte Schokolade an, sagt Katharina Zeilinger.
Unser Konzept heißt Tree to Bar und bedeutet, dass wirklich von der Aufzucht der Kakaopflanze über die Ernte, über die Fermentation der Bohnen, der Trocknung bis hin zur Verarbeitung der Kakaobohnen zu dunkler Schokolade alles in einer Hand ist.
Zur Manufaktur gehört eine eigene Farm in Belize, jenem Staat in Zentralamerika zwischen Guatemala und Mexiko, wo die Ursprünge des Kakaos liegen.
Die Familie, die unsere Farm betreibt, ist eine Maya-Familie. Wir sind in direktem Kontakt mit den Kakaobauern. Wir wissen, dass dort keine Pestizide angewendet werden. Wir wissen, dass dort keine Kinderarbeit stattfindet. Wir wissen, dass alle Fairtrade bezahlt werden. Also das ist für uns auch ganz ausschlaggebend und wichtig.
Aber das ist nur eine kleine Nische im riesigen Schokoladengeschäft, auch wenn es inzwischen schon einige größere Unternehmen gibt, wie die Gepa, Fair Afrique oder Tony's Chocolonely, die den Kakao zu fairen Bedingungen kaufen. Doch solchen Genuss mit gutem Gewissen muss man sich leisten können. Außerdem werde das Problem damit zu sehr individualisiert, meint Johannes Schorling von Make Chocolate Fair.
Natürlich haben auch Verbraucher und Verbraucherinnen eine gewisse Verantwortung. Sie können zum Beispiel beim Kauf von Schokolade darauf achten, dass diese ein unabhängiges Nachhaltigkeitssiegel trägt. Das versucht, bestimmte soziale und ökologische Standards beim Anbau zu gewährleisten und wo auch bestimmte Mindestpreise an die Bauern gezahlt werden. Gleichzeitig ist es eine Überforderung für Verbraucher und das hat auch mit der zunehmenden Zahl von Siegeln zu tun, wo es immer schwieriger wird, sich zu orientieren.
Auch durch Fairtrade-Siegel ist keineswegs sichergestellt, dass davon die Kakaobauern wirklich profitieren. Stichproben vor Ort in Westafrika haben gezeigt, dass es sogar auf einigen der zertifizierten Kakaoplantagen noch Kinderarbeit gibt. Deshalb ist für Johannes Schorling gerade im Hinblick auf den Massenkonsum von Schokolade in Deutschland klar:
Es kann gar nicht sein, dass Verbraucherinnen erstmal vor die Wahl gestellt werden, kaufe ich jetzt ein Produkt, in dem Menschenrechtsverletzungen stecken oder mache ich das nicht? Am besten wäre, wenn das ausgeschlossen wäre und dafür braucht es politische Rahmenbedingungen wie zum Beispiel ein Lieferkettengesetz.
Oma, gib mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade.
Ob Schokolade wirklich den Serotoninspiegel im Gehirn erhöht und also glücklich macht, ist wissenschaftlich noch nicht letztendlich geklärt. Aber dass sie zu einem gesteigerten Wohlbefinden führt, wird kaum jemand leugnen. Und das hat mit dem zart schmelzenden, süßen Mundgefühl zu tun. Aber noch mehr mit den damit verbundenen Erinnerungen.
Oma, gib mir Schokolade, yeah,
lecker Schokolade.
Schokolade ist ein Stück Kindheit. Vielleicht gerade, weil es in den meisten Familien Schokolade noch nicht kiloweise, sondern als Geschenk zu Weihnachten gab. Man bekam einen Riegel, eine Tafel oder Praline ganz für sich alleine. Schokolade ist Erinnerung an die Tafel, die 1945 britische oder amerikanische Soldaten von den Panzern heruntergereicht haben. An die kleinen Schirmchen mit Schokoriegeln dran, abgeworfen von den Rosinenbombern während der Berlin-Blockade. Oder an den Christbaumschmuck, kleine Figuren in Staniol gewickelt, die man nach Heiligabend abessen durfte.
Schokolade ist ein Genuss mit allen Sinnen. Und dazu gehört vielleicht auch der Realitätssinn. Wenn ein so aufwendig herzustellendes Produkt nur wenige Cent kostet, muss jemand anderes für die Differenz bezahlen.